Von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Ich begrüße euch zum zweiten Podcast von Bullen und Bären, der sich Börseneinsteigern wie aber auch Experten richten soll. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse-Express. Mir gegenüber sitzt wieder Ernst Huber, CEO der Onlinebank DRD.at, der Dadat Bank. Heute wollen wir uns dem Thema Vorsorge nähern. Ich zum Beispiel wuchs noch in einer Zeit auf, in den 80ern, den 1980ern, da war das Vorsorgethema noch relativ einfach. Sparbuch und Lebensversicherungen brachten, sagen wir, 5% pro Jahr. Nach 15 Jahren hatte sich das Eingezahlte damit verdoppelt. Heute geht das nicht mehr. Um es ganz drastisch zu sagen, wir haben null Zinsen bei einer gefühlten Inflation von etwa 5%. Damit wird ein heutiger Hunderter in 15 Jahren gerade noch die Hälfte wert sein. Jetzt habe ich aber eine Pensionslücke per Definition von dem besten, aber unrealistischen Fall von 20%. Lieber Ernst, wie kann ich die füllen?
Ja, ich denke, die Zeiten haben sich stark verändert. Wir sind heute, wie du bereits gesagt hast, befinden wir uns in einem Nullzinsniveau. Früher konnte man am Sparbuch oder genauso in Anleihen investieren und hatte dort einen risikolosen Zins. Mittlerweile ist es so, dass man, wenn man in Anleihen investiert, ein zinsloses Risiko hat, wenn man so will. Also es macht wenig Sinn, hier am Anleihenmarkt zu investieren. Es ist heute wichtiger denn je, wenn es um das Thema Altersvorsorge, um das Thema Pensionsvorsorge geht, wirklich am Kapitalmarkt zu investieren, vor allem auch im Aktienmarkt zu investieren, in gute Unternehmungen zu investieren. Das kann in Einzeltiteln natürlich auch sein, aber der einfachste Weg ist, hier in Fonds oder in ETFs zu investieren, um hier breit gefächert zu veranlagen. Und dann sollte es über einen längeren Zeitraum definitiv möglich sein, einen Zins oder ein Ergebnis, eine Performance zu erwirtschaften, die zumindest der Inflation entspricht, und somit werde auch Kapitalerhalt gegeben und der Kaufkraftverlust ausgeglichen.
Was aber eigentlich ein großer Schritt zur herkömmlichen Praxis von uns Österreichern ist, dieses Weg vom Geld herborgen per Sparbuch, per Anleihe gegen ein Zinsversprechen dafür und dafür hin jetzt zu einem Geld investieren in Aktien, Fonds, ETFs hast du angesprochen, die so etwas wie eine Dividende, eine Art Fruchtgenuss abwerfen. Klingt so überlegt dann ja eigentlich nach dem viel ursprünglicheren, sein Geld anzulegen als das bisherige. Und das große Risiko dahinter ist eigentlich auch immer das gleiche, dass ich mein Geld wegen Konkurs nicht mehr zurückbekomme. Das betrifft Unternehmen wie auch Staaten. Gibt es für mich als Anleger irgendeine Möglichkeit einzuschätzen, wie hoch dieses Verlustrisiko eigentlich ist?
Also das Thema Konkurs, ob das heute eine Aktiengesellschaft oder eine Aktie ist, in die ich investiere, in dieses Unternehmen, oder ob das eben eine Anleihe ist von vielleicht auch den gleichen Unternehmen. Wenn das Unternehmen in Konkurs geht, dann ist weder die Anleihe noch die Aktie was wert am Ende des Tages. Die Einschätzung, also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten im Anleihebereich, aber bereits erwähnt, ein uninteressantes Thema mittlerweile. Da wird, oder generell werden die Unternehmungen von Agenturen bewertet. Die höchste Bonität zum Beispiel ist dreifach A, ist AAA, und dann geht es eben nach unten, und ein bisschen gefährlich wird es dann schon unter Investment Grade. Investment Grade heißt noch dreifach B, danach kommt zweifach B, und je weiter es nach unten geht, desto riskanter wird das Ganze. Ich glaube, wenn es ums Thema Altersvorsorge und das Thema Pensionsvorsorge und das Thema Vermögenssicherung geht, dann macht es hier definitiv, würde ich meinen, auch mehr Sinn, hier breiter gefächert zu veranlagen, nicht alles auf eine Aktie, nicht alles auf einen auf ein Unternehmen zu setzen, sondern wirklich breit gefächert zu veranlagen, ob das jetzt klassische Investmentfonds sind, die aktiv gemanagt werden, ob das passiv gemanagte Fonds sind, nämlich ETFs, die ich bereits angesprochen habe. Also gibt es ganz gute Instrumente, um hier breit gefächert auch am Aktienmarkt, sei es jetzt ein, je nach Auswahl des Kunden, es kann ein ETF oder ein Fonds sein, der weltweit veranlagt oder vielleicht auch nur in Europa veranlagt, je nachdem, was einem besser gesinnt ist und was besser zu einem passt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das an sich rein statistisch, dass ich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein Geld wiederbekomme, dass ich einem Unternehmen geborgt habe oder in das ich es investiert habe, wenn das dieses Investment-Grade-Rating hat, was du hast. Und erwähnt hast du vor allem auch, dass diese Ratings für Anleihen gemacht werden. Aber das Konkursrisiko ist für mich als Aktionär ja eigentlich das Gleiche.
Das ist kein Unterschied. Also wenn ein Unternehmen in Konkurs geht, Wirecard ist ein Beispiel, wo im deutschen Aktienindex im DAX 30 aufgenommen, jeder hat gemeint, ein gutes Unternehmen am Ende des Tages hat's nicht sehr gut ausgeschaut und das Unternehmen ist mittlerweile aus dem DAX verschwunden und hat sich verabschiedet. Ja. Also drum. Zum Thema Altersvorsorge würde ich immer meinen, nicht auf ein Unternehmen zu setzen. Es gibt immer ein Restrisiko, auch bei vermeintlich guten Unternehmungen. Besser wirklich hier breit gefächert zu veranlagen, nicht auf ein Pferd zu setzen, sondern wirklich auf viele zu setzen, eine saubere Asset Allocation zu haben und somit auch dieses Verlustrisiko oder dieses Konkurs- oder Totalausfallrisiko schlicht und einfach zu vermeiden und zu verhindern. In einem Fonds sind zig Aktien drinnen, die fortlaufend von Fondsmanagern beobachtet werden, auch die sich auch darum kümmern oder eben auch in ETFs, die sich an Index orientieren und hier breit gefächert de facto investieren für den Anleger.
Auf dieses Pferd, dass man nicht alles setzen soll, würde ich gerne ein bisschen später noch kommen. Ich möchte jetzt nur noch zu diesen Ratings ganz kurz zurückkommen. Denn wenn für mich dieses Risiko des Investierens bzw. verborgen das gleiche ist, müsste für mich da ja dann die nächste Messlatte die Rendite jeweils sein. Wie sieht es denn da aus? Kann man da irgendwelche Unterscheidungen schon treffen?
Also ich glaube, das Problem, auch wenn man jetzt hergeht und sagt, man veranlagt in ein Unternehmen oder in eine Anleihe mit einer schlechteren Bonität, sagen wir zweifach B oder von mir, ja, oder vielleicht sogar noch eine schlechtere Bonität, da ist heute das Problem, dass hier sehr viel Risiko natürlich mit dabei ist. Und das zweite Thema, dass man trotzdem de facto fast keinen Zins oder keinen Zins bekommt. Ich würde aus Risikogesichtspunkten nicht in eine schlechte Bonität veranlagen. Und einerseits, weil einfach das Risiko zu groß ist und zweitens die Risikoprämie, die man dafür bezahlt bekommt, zu gering ist. Also der Zins wird trotzdem 0 oder von mir aus 0,5% sein. Ich habe aber eine schlechte Bonität und das Ausfallrisiko ist gegeben. Also das steht nicht dafür, würde ich meinen.
Jetzt habe ich aber gehört, die Dividendenrendite kann in so einem Fall deutlich höher sein. Wie ist denn das im Schnitt wirklich?
Es ist unterschiedlich. Also wenn man sich dividendenstarke Aktien anschaut, dann kann auch hier der jährliche Zins 3, 4, 5% betragen. Diese Dividende wird bei sehr vielen Unternehmen wirklich Jahr für Jahr konstant ausgeschüttet. Und man ist natürlich dem Kursrisiko ausgesetzt, aber auf gute Unternehmungen auf lange Sicht haben sie immer gut entwickelt und zumindest die Inflationsrate abgefedert.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, so ungefähr, wenn ich zwischen Risiko und Rendite in die Waagschale werfe, dann nehme ich eher derzeit nicht die Anleihe. Ich habe einen klaren Punkt fürs Investieren statt herborgen. Und gleichzeitig kann ich diese Mehrrendite, die ich auf die Dividenden, zum Beispiel Aktien bekomme, sehen, als Art Puffer gegen zwischenzeitliche Kursvolatilitäten, Kursverluste. So ungefähr ist das jetzt einmal.
Ich als Ernst Huber, bevor ich heute in eine Anleihe investieren würde mit einem Nullzins, da würde es eher noch am Sparkonto liegen lassen mit einem Nullzins und habe nicht wirklich ein Emittentenrisiko, hier gibt es die Einlagensicherung zum Beispiel. Also das hat für mich null Sinn, heute in eine Anleihe zu investieren, und ich habe noch dazu eine Behaltedauer, ich kann zwar auch in der Regel täglich eine Anleihe veräußern, aber dann natürlich mit dem Verlustrisiko oder mit dem Kursrisiko dazu. Das Thema, das du angeschnitten hast, über eine gute Aktie, gute Gesellschaft, bezahlt auch eine Dividende, macht eine Gewinnausschüttung jährlich. Ja, das ist auf alle Fälle ein positiver Beitrag. Gute Unternehmungen haben eine Dividendenrendite von, weiß nicht, 3, 4, vielleicht sogar 5% im Jahr, eine Gewinnausschüttung, die ich bekomme. Und langfristig sollte sich auch der Kurs eines guten Unternehmens in die richtige Richtung entwickeln und zumindest die Inflation abfedern können.
Weil du gerade das Wort Behaltedauer angesprochen gehabt hast, was sollte man denn bei verschiedenen Anlageprodukten für einen Anlagehorizont, für einen Zeithorizont jeweils einplanen? Gibt es da so ein paar Faustregeln?
Ja, ich würde sagen, je höher der Aktienanteil, desto höher oder desto länger natürlich die Veranlagungsdauer. Wir sprechen hier vor allem auch zum Thema Vorsorge, Pensionsvorsorge. Und gerade wenn es um einen Anlagehorizont von 10, 15, vielleicht 20 Jahren geht, dann kann man schon einen relativ hohen Aktienanteil auch mit reinnehmen. Man sagt immer, je älter man wird, desto geringer soll oder desto mehr soll man dann auch wieder den Aktienanteil reduzieren. Aber das ist eine Risikoeinschätzung des jeweiligen Anlegers, wie es am besten vertragen kann oder wie es am liebsten hätte auch. Ja.
Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem. Früher, ich spreche jetzt wieder von meiner Jugend in den 80er Jahren, konnte man quasi jedes Sparbuch und jede Lebensversicherung nehmen, um an sein Ziel zu kommen. Es gab ja auch nicht wirklich die große Auswahl. Jetzt ist die Auswahl an Möglichkeiten aber um Vielfaches höher. Allein der Aktienmarkt bietet natürlich schon tausende Möglichkeiten. Die Entscheidungsfindung ist also viel, viel schwieriger. Wie gehe ich da als Neuling vor?
Also man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann gerne auch einen Berater aufsuchen bei seiner Bank. Man kann auch selber veranlagen, so wie es wir auch bieten, im beratungsfreien Geschäft als Start-up-Bank. Ich glaube, wenn es um das Thema, nochmal um das Thema Vorsorge geht, dann kann ich nur sagen, breit genug fächern, breit diversifizieren, nicht alles auf ein Pferd setzen, wie ich bereits gesagt habe. Und da gibt es eine riesige Menge an Auswahl an Investmentfonds zum Beispiel, die weltweit auch veranlagen, oder auch genauso an ETFs, die nochmals deutlich spesengünstiger sind als aktiv gemanagte Investmentfonds, von der Sicherheit her aber das Gleiche sind. Diese orientieren sich 1:1 an einem Index, sind mit sehr geringen Spesen ausgestattet. Und wir bieten hier zum Beispiel auch bei uns auf unserer Website umfangreiche Auswerttools für unsere Kunden an, wo man seine Prioritäten eingeben kann, und dann werden dementsprechend eben Fonds, ETFs vorgeschlagen, wo man dann für sich passende auswählen kann. Hier gibt es auch eine ganze Menge an Informationen dazu zu den jeweiligen Produkten, Produktinformationsblätter. Man sieht auch die Performance der Vergangenheit angezeigt, wie hat sich dieser Fonds entwickelt, mit wie viel Risiko. Also hier gibt es eine ganze Menge an Informationen drauf.
Jetzt würde ich dir, wir kennen uns ja, natürlich vertrauen, aber außer dir, oder anders gesagt, mittlerweile tummeln sich Dutzende Robo-Advisors am Markt, die so etwas Ähnliches anbieten. Eine Vermögensverwaltung per Mausklick aus der Hosentasche heraus ungefähr. Was hältst du von dieser Entwicklung? Sind das Alternativen für herkömmliche Sparer?
Also ich denke auf alle Fälle, dass es Alternativen sind. Auch wir haben einen Robo-Advisor oder eine Online-Vermögensverwaltung. Hier gibt der Kunde seine Daten ein, das Kapital, das er veranlagen möchte, das Risiko, das er bereit ist einzugehen, die Veranlagungsdauer kann er hier mit festlegen, hier mit eingeben, und der Robo-Advisor oder der Computer gibt ihm dann die diversen Alternativen, schlägt er dann vor, die zum Kunden eben passen, und der Kunde wählt dann unter 2, 3, 4 Möglichkeiten die für sich passende aus, und die Bank kümmert sich dann um eine professionelle Veranlagung des Betrages, um eine professionelle Vermögensverwaltung. Das Spannende dabei ist, dass diverse Robo-Advisors oder auch unsere Online-Vermögensverwaltung hier bereits die Möglichkeit gibt, ab einem geringen Einstiegsvolumen von 10.000, 15.000 diese Veranlagung, diese professionelle Veranlagung in Anspruch zu nehmen, im Unterschied zu sage ich, herkömmlichen Vermögensverwaltungen von Privatbanken, wo es hier meistens Einstiegsschwellen von 500.000 oder vielleicht sogar 1 Million Euro gibt, die Qualität des Ergebnisses wird eine sehr vergleichbare sein.
Darf ich fragen, wie das Angebot angenommen wird? Der Österreicher, die Österreicherin gelten ja doch als eher konservativ.
Der Österreicher gilt definitiv als konservativ. Ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich das ändert, weil einfach auch die Finanzbildung eine überschaubare ist. Bei uns in Österreich nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass der Zulauf, der Zuspruch ein immer stärkerer wird, also auch in der Online-Vermögensverwaltung bekommen wir Tag für Tag neue Kunden dazu. Also auch hier ist ein schöner Hochlauf und Inanspruchnahme ersichtlich und generell auch, wenn man sich das Thema Wertpapiere, Wertpapierdepots, Aktien investieren anschaut, auch hier können wir so wirklich sagen, dass hier der Zulauf immer stärker wird. Ich glaube, ich habe es ja beim letzten Podcast bereits gesagt, wir bekommen am Tag bis zu 100 neue Depotkunden neu dazu. Also hier ist wirklich mittlerweile ein bisschen ein Umdenken da. Die Menschen wissen, man muss was tun. Man kann das Ersparte nicht einfach liegen lassen. Dann wird man irgendwann einmal ein Thema haben, spätestens ab der Pensionierung, das Thema Altersarmut zum Beispiel. Also man muss was tun, man muss auch selber was tun. Und da glaube ich, sind es ganz gute Instrumente dazu, insbesondere auch die Vermögensverwaltung, die von diversen, auch von Mitbewerbern angeboten wird, ab einer geringen Einstiegsschwelle schon ab 10.000, 15.000 Euro.
Jetzt gehe ich vom Robo-Advisor noch einen Schritt, sage ich einmal, in die neuere Zeit. Zuletzt hat das Wort GameStop, sage ich mal, ein bisschen für Furore gesorgt. Wie habt ihr als DRD.at, als Startup-Bank denn das miterlebt? Und soll ich mich da über eine gewisse Demokratisierung des Aktienmarktes und viele neue Anleger freuen, wie es auf der einen Seite heißt? Oder steckt hier da zu viel Casino-Mentalität dahinter, was zumindest beim Investieren und Anlegen zumeist ja nichts zu tun haben sollte?
Ja, also das Thema GameStop, glaube ich, ist eine ganz eigene Geschichte und Story. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen zu hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll und gescheit ist, dass Anbieter oder Broker die Möglichkeit haben, Orderdaten an Hedgefonds oder Hochfrequenzhändler weiterzuverkaufen. Das halte ich wirklich für sehr grenzwertig. Auch das Thema Gambling kann man schon sagen, dass das auch immer stärker in den Fokus kommt. Ist aber ein Thema, das bei uns eine untergewichtete Rolle spielt. Also für uns ist es immer wichtig, dass wir einfache Applikationen unseren Kunden bieten, Easy-to-Use-Plattformen, wenn man so will, aber das Gambling, glaube ich, soll man nicht in den Vordergrund stellen, weil da führt man teilweise durch Anleger ein bisschen in die falsche Richtung, verführt sie ein bisschen zum Spielen, zum Gambling, und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Hier geht es vor allem darum, langfristig gut zu investieren, um am Ende des Tages einfach auch sich im verdienten Ruhestand ein bisschen mehr leisten zu können, wie wenn man nur am Sparkonto veranlagt hat.
Bei dieser Online-Vermögensverwaltung, die du angesprochen hast, habe ich da jetzt einfach ein fixes Produkt? Habe ich da mehr Wahlmöglichkeiten? Wie sieht denn das aus?
Also bei der Online-Vermögensverwaltung unserer Bank haben wir 4 verschiedene Risikokategorien, in die der Kunde veranlagen kann, 4 verschiedene Portfolios, die am Ende des Tages zur Verfügung stehen, wobei dem Kunden immer nur jene vorgeschlagen werden von diesen 4 Portfolien, die auch zu seinem Risikoappetit, die auch zu seiner Veranlagungsdauer passen. Bei uns heißen diese Variante veranlagt bis zu 20% in Aktien, der restliche Bereich in Cash oder auch in Anleihen, wobei wir hier bei Anleihen natürlich auch schauen, dass wir hier vom Market Timing her vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt rausbekommen. Dann gibt es die Variante ausgewogen, diese veranlagt bis zu 50% im Aktienmarkt. Dann gibt es die Variante Chance, die bis zu 80% in Aktien veranlagt oder in ETFs, die in Aktien veranlagen, ist eigentlich das Richtige hier. Oder die Variante Offensiv, die veranlagt in ETFs, also bis zu 100% in Aktien, die durch ETFs oder in ETFs dargestellt werden.
Und kannst du bitte auch eine Erfolgsrechnung schon sagen?
Also wir hatten die ersten 3 Varianten, die bis 20, bis 50 und bis 80% in Aktien, mit diesen haben wir gestartet am 1. April 2019, also mittlerweile schon vor fast 2 Jahren. Vor allem die Variante Chance, die stark im Aktienbereich auch veranlagt, hat seither eine Performance, die zweistellig ist. Und die Variante ausgewogen ist knapp zweistellig, die Variante solide hat ein bisschen eine geringere Performance, was ganz klar ist, weil hier doch auch der Anleihemarkt stark abgebildet wird. Und die Variante Offensiv, mit der haben wir erst gestartet, heuer am 1.1., also 1.1.2021. Hier war einfach der Kundenwunsch, da auch eine Variante anzubieten, die bis 100% in Aktien veranlagt, gerade für Investoren, die hier langfristig veranlagen. Und hier kann man natürlich jetzt noch nicht sehr viel sagen nach diesen 1,5 Monaten.
Ist klar, aber der bisherige Erfolg jedenfalls deutlich mehr als das Sparbuch.
Ja, es war natürlich, man muss schon sagen, es war auch eine gute Zeit jetzt für den Aktienmarkt. Diese konnten wir nutzen, aber die Performance für die kurze Zeit seit der Auflage, glaube ich, kann sich schon ganz gut sehen lassen. Was noch ganz spannend auch ist bei der Vermögensverwaltung bei uns, es gibt auch die Möglichkeit, diese 4 Varianten unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu veranlagen, also dann, da werden dann ETFs verwendet mit den ESG-Kriterien, also da geht es um das Thema Umwelt, da geht es um das Thema Soziales, da geht es auch um die Unternehmensführung, dass hier alles ordentlich unter diesen Gesichtspunkten eben gemanagt werden. Und das Spannende dabei ist schon auch, dass diese Variante in diesen knapp 2 Jahren eine Performance erzielt hat, die sogar nochmals ganz leicht über der herkömmlichen Variante liegt. Also gerade das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit ist ja derzeit ein Riesenthema, ein wichtiges Thema, das Thema Klima, was hier Tag ein, Tag aus natürlich spürbar ist, diskutiert wird und all diese Kriterien, wichtigen Kriterien für die Zukunft spielen hier eine entscheidende Rolle und die Performance, sage ich, ist auch mindestens die gleiche, wie wenn man ohne diesen ESG-Gesichtspunkt veranlagt.
ESG liegt ja auch im Trend. Kein Thema, bei dem Vorsorge vorkommt, darf ohne einmal zumindest das Wort Gold zu erwähnen vorkommen. Gut, wir wollen uns nächstes Mal mit Sachwerten verstärkt beschäftigen, aber ganz kurz im Blickpunkt Vorsorge. Hat Gold darin etwas zu suchen?
Also ich bin seit eh und je auch ein Goldfan. Ich habe das auch immer wieder gesagt. Ich persönlich habe auch immer wieder in physisches Gold veranlagt. Das war auch der Grund, dass wir vor 2 Jahren begonnen haben, auch einen Goldsparplan ins Leben zu rufen. Auch hier wird ein physisches Gold veranlagt. Kunden von uns können ab 50 Euro im Monat auch in 10 Gramm Goldbarren, in Bruchstücken davon veranlagen und das wird auch sehr stark in Anspruch genommen. Also Gold ist eine Art Versicherung. Nicht nur, dass es schön anzuschauen ist, sondern es ist auch ein gutes Gefühl, einen kleinen Teil des Vermögens oder seines Vermögens in Gold investiert zu haben. Ich sage immer, je nach Risikoorientierung oder Sicherheitsbedürfnis des Kunden zwischen 5, 10 oder 15% in Gold zu investieren oder Gold beizumischen, macht ganz sicher Sinn.
Schön anzuschauen, hast du gesagt, das soll unser Stichwort gewesen sein. Ich hoffe, wir waren schön anzuhören. Wir wollen uns jetzt für heute verabschieden und wünschen ein erfolgreiches, möglichst erfolgreiches Anlegerhändchen. Und hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder einschaltet, wenn es heißt
von Bullen und Bären, dem Podcast von Dadat Bank und Börse Express.